zweite Geschichte, trocken oder feucht? Also mal Frage in die Runde. Bei wem hat es nur Ventilatoren mit HME-Filtern? Bei wem hat es nur feuchte, also aktive Befeuchter? Und wer hat einen Kmix? Also wer gehört in die Gruppe 1? Wer gehört in die Gruppe 2? Und wer gehört in die Gruppe 3? Doch einige, also gut. Also ihr seid, wie in Zürich regnet es auch immer, also ihr seid auch feuchte Menschen. Ich habe, als ich das Telefon gekriegt habe, ob ich diesen Vortrag halten wollte, war ich eigentlich daran, das ist so das Bild, was ich vorhin gezeigt habe, aus dem Wallis, ich bin eher ein trockener Mensch und ich wollte eigentlich die Dinge da eliminieren. Wir hatten auch gerade einen Struggle mit Hamilton, wir haben ihnen geholfen, ihr Befeuchtersystem zu etablieren. Und das war auch ein bisschen ein Nightmare, bis das funktioniert hat. Sie sind super Ingenieurs, man hat es dann lösen können, aber anyway. Gut, also, das ist die Agenda. Ich möchte ganz kurz jetzt darauf eingehen, warum man überhaupt befeuchten soll. Wir haben es zwar gestern schon gehört mit den Gänsen, die auf 10.000 Meter hoch fliegen, die brauchen einen Kondenser in der Nase. Dann werden wir auch kurz darüber sprechen, dass nicht alle HME die gleichen sind. Da bin ich vor zwei Jahren mal grässlich auf die Nase gefallen. Ich möchte das mit Ihnen teilen, das Wissen. Auch nicht alle Befeuchter, aktiven Befeuchter sind das Gleiche. Und Sie werden dann sehen, am Schluss geht es auf eine finanzielle Frage raus. Warum haben wir einen Befeuchter? Ganz einfach, die Luft da draußen ist in der Regel kalt und trocken. Da ist ein Mukozilierapparat drin, der nicht austrocknen darf, sonst wird die Sohlschicht steif und die Zilien können den Dreck nicht mehr raus befördern. Je trockener und je kälter die Umgebung, desto mehr Wasser, das ist die Menge Wasser, müssen Sie reinbauen, um auf 100% 37 Grad zu kommen. Das sind ca. 20 Mikroliter pro Atemzug, die Sie da reinbauen müssen. Ich zeige keine Vögel, das ist ein Kamel aus der Wüste Gobi. Dort gibt es auch Kamele, die haben einen wunderbaren Kauanenapparat, der ist riesig. Und warum ist er riesig? Ja, weil sie eben alle Luft beim Ausatmen kondensieren wollen und beim Einatmen wieder befeuchten sollen. Und das ist genau das, was wir auch brauchen. Unser Respirator ist nämlich auch Wüste Gobi. Medizinalgas hat keine Flüssigkeit drin und wir müssen das voll aufsättigen. Es gibt auch immer wieder die Leute, die sagen, nein, machen wir doch nicht, weil das ist da der Gas Partial Pressure, der fliegt ja da ein paar Mal runter. Und da, wo er massiv runterfliegt, ist zwischen Einatemluft und Alveolärluft. Das ist die Alveolargleichung, die Sie auch alle kennen. Und das ist eben genau dieses Wasser, das man da drin hat. Aber Sie können es nicht eliminieren. Also auch wenn Sie trocken da applizieren, dann trocknen Sie einfach da unten aus. Aber in der Alveole ist das immer mit Wasser aufgesättigt. Also Sie kriegen das Problem, können Sie nicht lösen. Gut, also wir müssen befeuchten, keine Geschichte. Frage ist nur, mit was? Also, wenn wir theoretisch daran gehen, dann haben wir wahrscheinlich gewisse Vor- und Nachteile. Die HMEs, da kann man Bakterienfilter einbauen, ist eigentlich eine super Sache, keine WAP oder der Patient ist abgeschilfert. Die sind ja eigentlich ein Reprodukt von dem, was wir haben, das ist ein Kondensorsystem. Die Zweifel, die wir dann vielleicht haben, sind sie wirklich so effizient? Und was schon augenfällig ist, sie haben eine gewisse Größe, sie haben sicher mehr Dead Space, das werden wir anschauen müssen. Sie werden auch sehen, da ist die Krux begraben. Bei den aktiven Systemen, das leuchtet auch ein, Sie können jede Temperatur und jede Feuchtigkeit wählen, das ist gelöst. Also Sie haben sicher nicht zu wenig Feuchtigkeit da drin, wenn Sie es richtig machen, aber dann kommt all der Grümpel, den wir auch nicht gerne haben. Wenn es kondensiert, dann kolonisiert es, dann haben wir Bakterien drin, wir haben keine Barriere zum Patienten und das ist aufwendig und teuer und das war der Grund, warum ich eigentlich dachte, das Zeugs muss weg. Gut, HME, ganz kurz, einfach, dass Sie es mal gehört haben. Es gibt Hydrophobe, Hydrophile und Kondenser-HMEs, das sind nicht die gleichen. Das ist, was man normalerweise in der Anästhesie braucht. Die sind typischerweise hydrophob, dass es keine Kondensate drin gibt, wo sich Bakterien drauf durch die Maschen arbeiten können. Die sind eben dann schlecht für die Befeuchtung und auch nicht so gut in der Wärmeretention. Dann sind sie zum Teil etwas umgebaut, im Sinn von, dass die Membranen anders angelegt sind. Dann können sie etwas Wasser retinieren. Das sind so Baster, die beide Eigenschaften haben. Dann gibt es die optimierten, die gut kondensieren. Die sind aber schlechte Bakterienfilter. Und dann gibt es neuerdings auch noch so Assembly, wo beide Typen irgendwie im gleichen Ding verbaut sind. Also, und auch bei den aktiven Systemen ist nicht all the same. Das kennen die Alten von uns noch mit Wasserfall und allem Möglichen. Also sie machen dazu warme zu feuchte Luft. Das kondensiert dann irgendwie über den Tubus bis hier und da ist dann 37 Grad 100% und das führige Wasser geht in eine Wasserfalle. Ist ein Nightmare, wenn Sie einen Ventilator haben wollen, der einen guten Flow-Sensor hat, weil der wird da amok laufen mit den Schwankungen vom Wasser. Darum ist eigentlich das die State of the Art heute, dass Sie den Kanal da heizen und somit eigentlich genau das applizieren, was Sie wollen. Es gibt dann Manufakturen, die zum Beispiel Fischer und Paykel, die haben da Gore-Tex reingebaut, dass das Wasser auch noch rausgeht. Also das ist eine riesen Engineering-Kunst, wie man die super baut. Gut, was ist jetzt besser? Zum Glück gibt es da diese Arbeit von einem Spitalhygieneteam. Es gibt eigentlich 8 mögliche Kombinationen. Sie haben verschiedene Typen von HMEs und verschiedene Befeuchtersysteme. Ich gehe das jetzt nicht rein. Es ist eigentlich nothing significant außer diese Studie. Und die Frage ist jetzt, das sind insgesamt 14 Studien, eine ist positiv. Wahrscheinlich ist das eher Zufall. Es gibt doch viele Krokans, kommen nachher noch darauf, die das nicht bestätigen. Es ist die einzige, die die Hydrophoben gegen die High-End-Befeuchte verglichen hat und in Traumapatienten einen Benefit gezeigt hat. Also ich glaube, bezüglich WAP, wo wir eigentlich einen Benefit erwarten würden, weil wir einen Bakterienfilter haben, wahrscheinlich ist das nicht so. Wie ist es mit anderen Studien? Das ist noch gröber, weil die haben alle Typen von aktiven Befeuchtern gegen alle Typen von HMEs verglichen. Also KW, vielleicht stimmt da auch nicht ganz alles. Dafür haben sie viele Studien angeschaut, sie sind aber die Qualität tja, mäßig. Ja. Und haben dann geschaut, wie sieht es aus mit Occlusion Rate. Das Modell dahinter ist, wenn Sie austrocknen, wird der Schleim dick. Ist da ein Unterschied? Ist keiner. Ist das über die Zeit vielleicht anders? Das ist eine andere Studie. Möglicherweise in Patienten mit Pneumonien, die initial viel Sekret haben, haben Sie einen gewissen Benefit, wenn Sie aktiv befeuchten versus einen passiven. Aber das ist auch wieder nur eine Studie. Overall hat es keinen Benefit. Mortalität, das ist wie immer in der Intensivmedizin, das ist natürlich negativ. Dann WAP-Rate, habe ich Ihnen schon gesagt, ist negativ. Und jetzt kommt das, was eigentlich logisch ist. Der Dead Space ist natürlich größer, die Kiste hat ein Volumen der HME. Tatsächlich in der Krokan leicht höheres CO2 im Blut und leicht höheres Atemminutenvolumen, ist immerhin ein Liter. Es gibt eine ganz schöne Studie, die auch geschaut hat im Chest, welche Patienten sind vor allem betroffen. Auch das ist logisch, es sind die, die kleine Tidal Volumina haben. Die haben den größten Zuwachs in Atemminutenvolumen, wenn man sie von einem HME von einem aktiven Befeuchter auf einen HME wechselt. Und auch die haben den höchsten Zuwachs in arteriellem CO2. Ist eigentlich logisch. Also wenn ich zusammenfasse, was ist die Evidenz? Die Evidenz ist, dass wir da ein gewisses Volumen drin haben, aufgrund des Volumens dieser Kiste. Aber es ist auch noch so, dass ein Teil vom CO2 physikalisch gelöst wird. Also das Wasser nimmt CO2 auf. Sie haben vielleicht schon einmal eine Anaconda eingebaut. Das sind diese Kondensatoren, die auf dem Papier nur Sevofluran auskondensieren. Wenn Sie das Befeuchtungssystem, das aktive, zu spät ausschalten, noch viel Feuchtigkeit im System haben, kriegen Sie das CO2 nicht mehr aus diesen Patienten raus, weil der hat dann relativ viel Wasser drin und der absorbiert genauso gut wie das Sevofluran auch das CO2. Also das Gelöste, je besser der Humifier, desto effizienter speichert der auch CO2. Also das ist das Hauptfinding. Und der Rest ist all the same. Jo. Was machen wir jetzt? Sind diese Dinger worth the money? Ich habe dann eigentlich die eliminieren müssen, aber habe mir dann überlegt, jetzt noch eine Sekunde, was machen wir eigentlich im Alltag, wo brauchen wir die aktiven Befeuchtersysteme? Und wollte noch den Business Case rechnen. Eigentlich wollte ich der FIN für die diesjährigen Budgetverhandlungen zeigen, schauen wir, haben wieder mal viel Geld gespart, weil wir gescheit sind. Jetzt ist es so, in Zürich haben wir relativ viele Patienten, die nicht einfach Raumluft schnaufen, dann intubiert werden und dann wieder Raumluft schnaufen, weil sie einfach krank sind. Und das sind ja, wer sind das? Das sind die Evergreens. Ich habe das der Philips geklaut und etwas modifiziert. Das sind die Recommendations für nicht-invasive Tools. sobald sie HN, also hoch High Flow Oxygen brauchen, brauchen sie dringend einen aktiven Befeuchter. Sie können nicht 60 Liter trockene Luft jemandem in die Nase blasen. Da haben sie einen unglücklichen Patienten. Also immer wenn sie was von hier brauchen, und da sind doch einige Felder grün, also das habe ich da zwar etwas umgemalt, weil das finde ich ist nicht grün. Also da brauchen sie hier einen aktiven Befeuchter. Also es boilt eigentlich runter auf, wie oft brauche ich Hochfluss, wenn sie einen Ventilator haben, Träger XL und höher, die können ja das Audibs-Respiratoren. Also wenn sie das brauchen wollen, dann brauchen sie auch an ihrem Ips-Respirator einen Befeuchter. Und da brauchen sie es theoretisch nicht, werden sie mir jetzt sagen. Wir haben aber auch da ein bisschen ein Problem, das ist unser Diagramm, wie wir vorgehen sollen. Also ist das, hat es eine akute Dynamik, dann geht es da Richtung Intubation, ich gehe noch nicht auf das ein. Dann haben wir die Common Sense Indikationen für nicht-invasive, also akute exazerbierte COPD und kardiogenes Lungenödem. Wir haben in Zürich das Problem, dass die nach 6 Stunden, vor allem wenn sie zum Beispiel wie ich kurzsichtig sind und nichts sehen, unglücklich werden. Also meistens müsste man dann ihnen entweder ein Sedativ umgeben, dann wissen wir aber zumindest in den COPD-Patienten, dass wir den Benefit gleich killen, wenn wir das machen. Und das hat sich eigentlich etabliert als eine gute Pause-Lösung. Also wenn man die kurz mal ab dem NIF nimmt, an den High Flow, dann können sie mal was trinken, sie können sogar mal was sagen, sie sehen sogar mal was, weil sie keine Maske mehr haben, und dann sind sie meistens auch wieder willens, dann ans andere System zu gehen, wenn sie wieder etwas mehr Dyspnoe haben. Also auch da bei diesen NIF kommen wir meistens nicht darum herum. Und jetzt, das ist die Zusammenrechnung. Wenn wir eine integrierte Lösung haben, also ein Gerät, das sowohl invasiv beatmen kann, Hochfluss und NIF, dann geben Sie für den Schlauch einmal 50 Franken aus. Die Beiprodukte, Tubus, Nasenbrille und so brauchen Sie sowieso bei allen, also das kostet einmal 50. Das ist der Durchschnittspreis in Zürich von den Ipsen. Also ich weiß, ich nehme an, in Österreich ist das wahrscheinlich 45 Euro, das ist normalerweise etwas billiger. Da oben sind einfach die Schweine teuer. Das sind die Hochfluss-Sauerstoffgeräte Standalone. Das ist das Verbrauchsmaterial, wenn Sie es einmal verschießen. Jetzt haben wir einfach mal gerechnet, wie viele von denen brauchen wir. Dann habe ich gedacht, ja gut, die Indikationen stimmen wahrscheinlich nicht, weil es so einfach ist. Dann habe ich da mal KGs durchgeschaut und dann gesagt, gut, man könnte vielleicht 60% von denen nur noch brauchen. Aber das ist so schweineteuer, dass wenn ich es dann zusammengerechnet habe, wenn wir dann zweimal ziehen, dass es einfach finanziell nicht aufgegangen ist. Also unsere Lösung, ich sage nicht, dass das die richtige ist, die ist für Zürich die billigste und, glaube ich, medizinisch richtige. Wir haben bei allen Patienten primär ein Befeuchtersystem installiert. Wenn der eine COPD hat, ein ARDS hat, dann wird primär, wenn das System in Betrieb genommen wird, das aktiviert, also gefüllt mit Wasser und eingeschaltet. Sonst kriegt er einen Humidfilter drauf, dann kann man nämlich das System auch wiederverwenden für die ersten 48 Stunden und dann switchen wir. Und das ist für uns, glaube ich, eine gängige, praktikable Lösung, wo wir den Patienten gerecht werden, vor allem die wir finanzieren können. Also das ist die Zusammenfassung. Evidenz, die sind billiger, first glance, aber sie haben einen höheren Totraum. Sonst, glaube ich, haben wir keinen Unterschied medizinisch relevanten zwischen den beiden Systemen. Und den Business Case, der hängt davon ab, was für ein Patientengut Sie haben. Wenn Sie wahrscheinlich fast nur gesunde Postoperative haben, sieht es anders aus, als was ich Ihnen hier erzählt habe. Und mit dem möchte ich bestens danken.